Und ich möchte euch jetzt vier verschiedene Übersetzungen dieses Verses vorlesen, den ihr auf euren Zetteln habt. Der erste ist der, den ihr selbst habt, und dann noch drei weitere. Und ihr könnt einfach zuhören und einfach so ein bisschen mitdenken und es so ein bisschen in euch sinken lassen, sozusagen, diesen Vers. Sprüche 20, Vers 9, so heißt das Buch, und das ist die Angabe, wo dieser Spruch steht. Welcher Mensch kann von sich behaupten, ich habe ein reines Gewissen, ich bin meine Fehler losgeworden? Wer kann sagen, ich habe mein Herz geläutert und bin rein von meiner Sünde? Wer kann schon sagen, mein Gewissen ist rein, ich bin frei von jeder Schuld? Wer darf sagen, ich habe mein Herz reingehalten, ich bin rein von meiner Sünde? Das sind Worte des lebendigen Gottes, über die Daniel jetzt predigen wird.
Herzensbrecher, ein total angenehmes Thema, was wir heute haben. Wir haben es von dir schon gehört, Dominik. Ein Thema, das nicht so politisch korrekt herkommt, das muss ich ehrlich zugeben, und für eine junge Kirche wie uns eigentlich keine gute Werbung ist. Und trotzdem wollen wir es angehen, mit euch. Ich habe zwei Teile, ganz simpel. Der erste Teil ist die Schwere der Schuld. Und der zweite Teil ist die Schönheit der Umkehr. Der erste Teil also, richtig schwer und dunkel und depressiv und lastig. Und der zweite Teil, schön und fröhlich und mutmachend. Wir steigen ein. Ein junger Mann aus China wollte zum Neujahrsfest, ich habe das Stuttgarter Zeitung, wollte zum Neujahrsfest am 28. Januar zu seinen Eltern fahren. So, in China sieht es etwa so aus. Nun war das Problem, er hat an einem Ort gewohnt, der 1700 Kilometer weit weg war von seinen Eltern. Jetzt war er ein bisschen arm und in China ist sowieso immer Stau und Luftverschmutzung. Er musste und wollte mit dem Fahrrad fahren. Und er hat sich schon aufgemacht, einen Monat, also weit über einen Monat vorher, schon Anfang Dezember ist er losgefahren, um Ende Januar dort zu sein. 30 Tage später stoppen ihn Polizisten an einer Mautstation einer Autobahn mit dem Fahrrad. Und sie kommen ins Gespräch mit ihm und stellen fest, dass er bereits 500 Kilometer gefahren ist. Und sie unterhalten sich und sie merken dummerweise in die falsche Richtung. Er ist in die falsche Richtung unterwegs, denn er konnte keine Karten lesen und hat sich dummerweise auf die Informationen, auf die Weganweisungen von Passanten verlassen. Eine blöde Situation, und wir lächeln vielleicht darüber, dumm gelaufen, wir lachen drüber, aber weißt du, für den Mann war das total bescheuert, überhaupt nicht lustig. Er kam nämlich zu spät nach Hause. Und ja, logisch, wenn du in China unterwegs bist, dann ist ja klar, was du tun musst in so einer Situation. Dann musst du schnellstmöglich umkehren, deinen Fehler bekennen und in die richtige Richtung fahren, damit du nach Hause kommst. Logisch. Nun ist das mit dem Fehler so bekennen oder Schuld bekennen im normalen Leben schon schwer genug. Also Männer tun sich ja generell, wenn man ans Spielen mal, also an Gesellschaftsspiele schon mal einfach denkt oder an mit dem Auto sich verfahren, tendenziell schwerer, sich zu entschuldigen und zu sagen, ich bin jetzt falsch gefahren, ich müsste vielleicht mal umkehren als Frauen. Also bei Männern ist das tendenziell immer so, und euer Lächeln spiegelt mir das, dass sie immer, wenn sie was falsch gemacht haben, die den Umständen oder anderen, die scheiß Spiel und ich bin doch richtig gefahren. Und bei Frauen ist es meistens so, wenn sie Fehler machen, dann geben sie sich selber die Schuld. Tendenziell. Und dennoch, in uns allen, ich glaube, ob Frauen und Männer, in uns allen rebelliert etwas ganz tief in uns drin, mächtig gegen dieses, du bist in die falsche Richtung unterwegs, du bist schuld. Da sind wir instinktiv völlig dagegen. Und dann kommt jetzt dieser Vers, den Dominik gelesen hat, unser Mottovers von diesem Gottesdienst, heute so leicht daher. Und da heißt es, wer kann schon sagen von sich, ich habe mein Herz reingehalten. Ich bin rein von meiner Sünde. Und die Antwort ist natürlich vom Text her, niemand. Wir sind alle schuld. Ja, super. Okay, so ganz allgemein gibt es ja jeder irgendwie zu. Und in Gesprächen höre ich das auch immer wieder, logischerweise. Ja, es ist ja keiner irgendwie fehlerfrei. Und das hast du garantiert letzte Woche auch schon irgendwie gesagt. Es ist ja keiner irgendwie fehlerfrei. Und oft entschulden wir dabei unsere Fehler. Wir haben gerade einen Fehler gemacht und geben das dann so zu, okay, es ist ja eh keiner fehlerfrei. Was wir dabei bekennen oder was wir dabei machen, ist, dass wir unbewusst zugeben, es gibt allgemeingültige Maßstäbe, die ich als solche anerkenne, aber gegen die habe ich gerade verstoßen. Ich halte mich nämlich selber nicht dran. Aber das ist doch ganz schön krass, oder? Dieses Kärtchen sagt, keiner hat sein Herz reingehalten. Und hier taucht das Wort Herz auf. Und Herz bedeutet das Innerste deiner Person, was dich im Innersten zusammenhält, deine Kommandozentrale, das, was dich bestimmt. Das ist laut diesem Vers, das ist verdreckt. Deine innere Person ist kaputt, du bist im Herzen gebrochen und du hast andere Herzen gebrochen. Und Johanna hat Dominiks Herz gebrochen. Ihm geht es mittlerweile wieder gut, ihr braucht euch um ihm keine Sorgen zu machen. Ich möchte die Daumenschraube jetzt in den nächsten Minuten noch ein bisschen, oder die Herzensschraube noch ein bisschen enger drehen. Ganz bewusst. In der Mitte der Bibel gibt es mal einen Vers, der mich mal förmlich angesprungen ist. Und da heißt es, wir alle sind wie ein Unreiner geworden vor Gott und all unsere Gerechtigkeiten sind vor ihm wie ein dreckiges Gewand. Das ist nicht gerade einladend. Und Mainstream und politisch korrekt, weißt du, was das bedeutet? Dass all mein Gutes nicht reicht vor diesem Gott, dass ich nicht mein Böses mit dem Guten zusammenaddieren kann und am Ende überwiegt irgendwas, weil ich selbst das Gute, was ich tue, all meine Gerechtigkeiten, all meine gerechten Taten, all das Gerechte aneinander addiert vor einem Gott, der mich sieht, der mein Herz kennt, nicht reicht. Jetzt kannst du sagen, okay, das ist ja der alte Teil der Bibel. Der frische Teil ist viel frischer. Der ist nett und nicht schwer. Jetzt kommt Paulus, der oberste, größte Theologe, daher, der selber sein Leben eigentlich vor die Hunde geschmissen hat und der irgendwann gecheckt hat. Er hat andere Leute eingeknastet und so weiter, war gewalttätig. Und er kommt an den Punkt, es haut ihm förmlich von seinem Pferd, weil er erkennt, dass dieser Gott größer ist und reiner und mächtiger als er. Und er sich diesem stellen muss. Und er kommt irgendwann zu diesem Statement und sagt es ganz frisch im zweiten Teil der Bibel. Er sagt, da gibt es niemand, der gerecht ist. Nicht einer. Niemand, auch nicht einer. Was bedeutet das? Rein, haben wir gehört. Lauter oder geläutert war eine Übersetzung. Es bedeutet, dass wir alle nicht annehmbar, nicht gottkompatibel sind. Dass wir von uns raus, von unten her, nichts machen können, was uns vor Gott angenehm und besser macht. Das bedeutet, dass unsere Schuld, unser Problem größer ist. Und dass wir es auch nicht gut machen können mit guten Taten und Gerechtigkeiten. Was machen wir jetzt mit dieser Schwere und mit dieser scheiß Botschaft? Ja? Und Theologen sagen das mit dieser Lehre der absoluten Verderbtheit. Was machen wir damit? Es gibt verschiedene Wege. Du kannst dagegen rebellieren und das kann es verstehen. Und du kannst damit Gott aus dem Weg gehen. Du kannst auch unter dieser Last zerbrechen. Und ich habe manche Leute schon im Gespräch an der Seelsorge gehabt, die unter dieser Last zerbrochen sind. Und du kannst deswegen auch Gott aus dem Weg gehen und es ist verständlich. Oder du kannst dich dem stellen und nach Hause fahren, umkehren. Aber weißt du, was du nicht machen kannst? Eine Reaktion kannst du nicht zeigen auf diese Schwere der Schuld, auf diese Diagnostik. Du kannst nicht gleichgültig bleiben. Du kannst nicht gleichgültig bleiben. Wenn du das anschaust, was auch Jesus gesagt hat als Person, er hat gesagt, ich bin gekommen, um eure Schuld wegzunehmen. Dann kannst du musst eine Reaktion zeigen. Du kannst es verdrängen, du kannst darauf rumkloppen, du kannst rebellieren, du kannst aggressiv werden, aber du kannst nicht sagen, ich bin gleichgültig. Und auch wenn dieses du bist schuldig natürlich übelst anstößig ist und nicht in unsere Zeit zu passen scheint und demütigend ist, muss ich zugeben, jetzt erzähle ich ein bisschen von mir, muss ich zugeben, dass es zumindest auf mein Leben, vielleicht bei euch nicht, aber dass es auf mein Leben ein Konzept ist, was sich in meinem Leben immer und immer wieder bestätigt. Und was sehr realistisch ist im Vergleich zu anderen Weltbildern und Vorstellungen, die es in dieser Welt gibt. Weißt du, in mir strampeln zwei Gesetze, und ich weiß nicht, ob du es kennst. In meinem Innersten, in meinem Herzen strampeln zwei Gesetze. Sie kämpfen förmlich gegeneinander. Das eine ist, das Gute, was ich will, das tue ich nicht. Geht schon Jahresanfang los. Ich nehme mir was vor. Eine Woche später ist weg. Und das Schlechte, was ich nicht will, das tue ich. Und das rebelliert in mir. Und das kämpft ständig. Obwohl ich weiß, dass es gut wäre, nicht nachtragend zu sein. Und dass es mich selbst vergiftet, bin ich nachtragend. Obwohl ich weiß, meine Frau wertzuschätzen, dass es gut wäre, bringe ich keine Worte raus und ich sage nichts, ich sage das Gegenteil und ich werte sie ab. Und obwohl ich weiß, dass es gut wäre, mehr Zeit für Gott zu haben, für dich, wenn du Christ bist, kirchlich bist, mehr Zeit zu haben, um auf ihn zu hören, in der Beziehung mit ihm unterwegs zu sein, habe ich keinen Bock drauf und ich tue es nicht. Und obwohl ich weiß, dass es schlecht ist, geldgierig zu sein und dem Raum zu geben und es mich auffrisst, unfrei macht, bin ich's. Und obwohl ich weiß, dass es fatal ist, zu lügen, mich zu verstellen, Halbwahrheiten zu erzählen, zu übertreiben, tue ich es. Und dieser Kampf hört irgendwie nie auf. Dieser Kampf hört nie auf und er ist sehr realistisch. In mir schlummert ein kleines Biest. Und ich weiß nicht, ob es in dir schlummert. Solange ich machen kann, was ich will und meine Frau nicht in mein Leben redet und mich bitteschön keiner verändern will und meine Kinder immer nett sind und alle so tanzen, wie ich das will, dann ist dieses Biest ziemlich ruhig. So ein netter kleiner Hamster, ja? Aber wehe dem, wenn es hinterfragt wird, wenn es gestresst wird, wenn es angegriffen wird, wenn es seine Freiheit verliert, dann zieht es sich zurück, eisig. Oder es schießt los. Oder es beschuldigt andere. Oder es rechtfertigt sich immer selber. Nun will ich die Daumenschraube noch ein bisschen enger ziehen. Nun bezieht sich das dummerweise in meinem Leben nur auf die Dinge, die ich kapiere, die ich checke, die ich realisiere. Wie viele Dinge, die wir tun, die ich tue oder unterlasse, merke ich nicht mal. Weil ich weder über mich nachdenke, noch über das, was meine Reaktion bei anderen auslöst, noch über das, was ich Gott angetan habe. Ich habe gar keinen Bock nachzudenken. Und ich entdecke das in unserer Gesellschaft, wenn ich mit Leuten im Gespräch bin, die auch nicht gläubig sind oder nicht irgendwie mit Gott und mit Christsein, mit Kirche zu tun. Wir denken in der Regel nicht mehr nach. Wir denken über unser Leben nicht mehr nach. Deutschland auf der Couch, ich zitiert Herrn Grünewald, der das in diesem Buch bestätigt. Wie viele Maßstäbe Gottes biegen wir irgendwie gerade? Und wir Frommen sind sehr gut darin. Liebt eure Feinde und tut wohl denen, die euch hassen. Wir haben es irgendwie gerade gebogen. Kann man doch heute niemand mehr zumuten. Vergebt einander, wie Gott dir vergeben hat. Mir ist es letztens deutlich geworden an einem Statement, das Jesus mal macht. Er sagt, das ist die goldene Regel im zweiten Teil der Bibel. Und er sagt, was du willst, dass andere Menschen dir tun sollen, Das tu du ihnen. Wir haben daraus gemacht, was man nicht will, dass man dir tu, das fügt auch keinem anderen zu. Das eine ist voll proaktiv. Wenn du willst, dass dich Leute wertschätzen, dann wertschätze sie. Das andere ist, ja, wenn du nicht willst, dass jemand dir in die Fresse haut, dann haut ihm auch keine rein. Und so machen wir das ständig mit dem, was Gott sagt. Wir tun es irgendwie abmildern. Damit es seine Schärfe verliert. Und damit wir gar nicht merken, dass wir es nicht schaffen würden. Daumenschraube noch ein bisschen enger. Und selbst wenn ich nur einen Tag, vollkommen freundlich, nett und großzügig, der beste kleine, zarte Hamster wäre, großzügig bin, muss ich zugeben, dass es oft nur so aussah. Dass selbst meine Gerechtigkeiten, um in diesem Zitat zu bleiben, vor Gott wie ein schmuddeliges, versifftes Gewand sind. Warum? Weil wir es in dieser Reihe schon oft gesagt haben, dass Gott es nicht interessiert oder weniger interessiert, wie wir außen sind. Weil Gott in unser Herzen reinschaut. In deine Motive. In das, was du wirklich bist. Vieles Gute ist dann gar nicht mehr so gut. Wie viel tue ich nur, um von anderen gesehen zu werden? Um mich besser zu fühlen, um ein gutes Gewissen zu haben? Ein Geschenk mache ich nicht aus Freude, weil ich den anderen so schätze, sondern nur aus Pflichtgefühl. Ist es ein gutes Geschenk? Eine gute Haltung? Ich entschuldige mich nur, weil es hat jeder Macht und weil ich irgendwie will, dass der andere mir wieder gewogen ist und mich nicht so blöd anguckt. War es eine gute Entschuldigung? Eine gute Tat mache ich nur, um mein Gewissen irgendwie zu beruhigen, weil vorher eine schlechte Tat war irgendwie, ja. Ist es eine gute Tat? So viel muss ich in meinem Leben zugeben, ehrlich vor euch, tue ich nicht für andere. Und schon gar nicht für Gott. Ich tue es eigentlich für mich. Ich lebe eigentlich für mich. Für mich selbst. Wisst ihr, wenn es um mein Herz geht, um meinen wahren Antrieb, um meine wahren Motive, dann bin ich nicht Daniel Rudolph, nicht gottkompatibel. Und wenn ich in dieses Wort, diese Bibel reinschaue, dann muss ich das zugeben, weil sie liest mich, wenn ich sie lese. Und ich wünsche dir übrigens die Erfahrung, dass du diese Bibel nimmst und dass du erlebst, sie liest dich. Gott liest dein Herz. Und weißt du, in den Augen Gottes bedeutet Schuld, dass wir wie dieser Mann mit dem Fahrrad in die falsche Richtung unterwegs sind und dass es nicht nur 500 Kilometer ist, sondern viel weiter. Wir leben autonom. Autonom können wir uns wieder gut vorstellen, weil das vom autonomen Fahren kommt. Jetzt wissen wir irgendwie, das Ding fährt selber. Wir wollen das nicht, keine Ahnung. Autos heißt selbst und Nomos heißt das Gesetz. Autonom heißt, wir sind selbst das Gesetz. Wir kaufen, was wir wollen. Wir machen, was wir wollen. Wir bestimmen unser Leben selber. Wir bestimmen die Maßstäbe, was richtig und falsch ist. Wir leben unser Leben selbst bestimmt. Wenn Gott Gott ist, dann gehen wir fremd. Dann haben wir seine Majestät beleidigt. Und wisst ihr, die eigentliche Schuld ist, dass wir Gott in Ruhe lassen. Dass wir Gott in Ruhe lassen. Dann war das ganz schön schwer vielleicht und keine Ahnung, was das mit dir macht. Muss man mal fragen, was macht es mit dir? Und vielleicht hast du jetzt, du kochst schon innerlich und du hast zu Recht diesen Einwand. Ihr Christen, hey, jetzt komme ich in diese Kirche und ich hatte mir irgendwie was Softeres erhofft. Das ist ja wie bei den anderen allen. Jetzt kommst du mir wieder mit Schuld und mit dieser Schwere und mit diesem ganzen, ihr Christen, macht euch doch nur das Leben schwer. Wäre Gott tot, dann gäbe es keine Regeln. Und gäbe es keine Regeln, gäbe es keine Schuld. Und gäbe es keine Schuld, wäre ich immer glücklich. Und dann bräuchte ich gar nicht euer Konzept von Vergebung. Schuldgefühle, werden die doch nur von deiner dämlichen Religion eingeredet? Schwimm dich doch endlich mal frei. Und in der Tat hatte ich vor 2 Wochen nach dem Gottesdienst hier ein Gespräch, das genau in diese Richtung ging. Wisst ihr, die Wahrheit ist, will dich herausfordern, dass selbst Menschen, die Gott ablehnen, in ihrem Leben mit Schuldgefühlen zu kämpfen haben. Raphael Bonelli, ein international ganz bekannter Redner und Psychotherapeut, Hirnwissenschaftler, hat festgestellt, dass auch nicht an Gott Glaubende sehr häufig in seine Praxis kommen, um ihr Gewissen zu erleichtern und Schuld zu bekennen. Er sagt, sie sind also nicht belastet oder krank, weil ein Gott, eine Religion sie zu einer selbstgeißelnden Umkehr und Buße getrimmt hätte, sondern sie spüren instinktiv, dass das Erkennen von Schuld und Bekennen von Schuld ein wichtiges Ding ist, sehr wichtig ist für ihre innere Gesundheit. Und ich zitiere Bonelli, er schreibt, Buße tun, also umkehren, ist ein normales menschliches Bedürfnis. Jeder psychisch gesunde Mensch trägt tief in sich eine Sehnsucht, seine Schandtaten bekennen zu können und sie durch Sühne wieder gut zu machen. Und er sagt, jeder kranke Mensch in unserer Gesellschaft sagt oder behauptet, dass es gar keine Schuld gäbe und empfindet gar keine Schuld. Es ist eine Krankheit in unserer Gesellschaft, wenn man sich nicht mal schuldig fühlt, sagt er. Durch Sühne wieder gut zu machen. Irritiert Sie das Wort Schandtat? Nun, das ist in unserem Zusammenhang eine äußerst aufschlussreiche Bezeichnung, die in unserer Sprache uns anbietet. Eine Tat, für die man sich schämt, die also schmerzt. Sündenvergebung nach einem Schuldbekenntnis ist in den meisten Kulturen zu finden, weltweit. Beichten ist dem Menschen gemäß und tut der Psyche gut. Es tut gut, seine schuldhaft erlebten Handlungen bei einem Unbeteiligten abzuladen. Es tut gut, gemeinsam die Schuld zu betrauern. Schreibt Bonelli. Hier erlebt ein erfahrener Therapeut genau das, was die Bibel sagt. Schuld ist offensichtlich und sie quält die Menschen. Auch die, die ohne Gott unterwegs sind. Und Umkehr, lass mich das klar sagen, Umkehr ist nicht Teil des Problems, sondern umzukehren ist Teil der Lösung. Es ist Teil der Lösung. Ich möchte kurz auf Grünewald, auf sein Buch noch eingehen, Deutschland auf der Couch, ich habe ein bisschen reingeguckt, nicht ganz gelesen, weil Grünewald schreibt in seinem Buch, beschreibt die Folgen von einem Volk, von Deutschland, von vielen Menschen in unserem Land, wo genau das der Fall ist, die mit Schuld nicht mal klarkommen, beziehungsweise die Schuld nicht mal zugeben. Und er schreibt, die erste Folge ist Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit, Leere und Hoffnungslosigkeit. Er sagt, wenn es keine Schuld gibt, Zitat jetzt, keine Gewissensnot beim Onanieren, Fremdgehen, Lügen und Stehlen, das sagt Grünewald, nicht ich, sind sowohl die Versuchungen als auch meine Fehler eigentlich gleichgültig und beliebig. Mit anderen Worten, alles wird beliebig und alles wird hoffnungslos. Die zweite Folge, die er bringt, wir verlagern nur unser schlechtes Gewissen. Er sagt, wenn ich Schuld nicht zulasse und wir es irgendwie zudecken, dann verlagere ich nur mein schlechtes Gewissen. Er attestiert unserem deutschen Volk, das ist sehr interessant, ein permanent schlechtes Gewissen. Das schlägt nicht mehr so groß aus, wenn man Ehebruch betreibt oder so, schreibt er. Aber es ist dafür permanent und immer. Permanentes schlechtes Gewissen, es peinigt uns nicht mehr, aber es begleitet uns ständig und er sagt, es macht uns krank. Es macht uns krank. Was machen wir jetzt damit? Schwer. Jetzt seid ihr dran. Ich möchte euch herausfordern mit einer kleinen Zeit, DNS, dein nächster Schritt. Du hast auf dem Zettel, auf deinem Stuhl, hast du diesen Zettel. Und da steht vorn drauf das Motto. Und du hast einen Stift. Und ich möchte dich jetzt einladen in eine Zeit der, auch wenn es unangenehm ist, der Stille. Doch, wir werden ein kleines bisschen Musik hören jetzt. Und ich möchte dich herausfordern mit diesen Fragen, die du hier vorn siehst. Jeder mal für sich, mach dein Handy mal aus. Schau auch nicht deinen Nachbarn hin, was er schreibt. Ist leichter, was seine Schuld ist. Beantworte bitte diese Fragen einmal ganz schulisch, korrekt. Wo findet sich unausgesprochene Schuld in deinem Leben? Was schmerzt? Nur für dich. Gegenüber Menschen, du kannst es klassifizieren, was hast du getan, was hast du unterlassen. Schreib den Namen auf. Und das zweite gegenüber Gott, was genau ist deine Schuld? Was genau ist das? Ich will dich einladen auf diese herausfordernde Zeit. Hast du 4 Minuten Zeit. Das wirkt sehr lange. Keine Angst. Du kriegst es hin. Mach's für dich selber. Danke, dass ihr euch darauf eingelassen habt. Was machen wir jetzt damit? Und damit sind wir beim zweiten Punkt. Die Schwere der Schuld, die Schönheit der Umkehr. Und wir können es altdeutsch sagen, die Schönheit der Buße. Die Schönheit der Umkehr. Ich musste mich gestern Abend bei meiner Frau entschuldigen, weil ich sie ungerecht und lieblos behandelt habe. Schlechte Laune. Sie beschuldigt für was, wo sie gar nicht dafür konnte. Und erst wollte ich es abtun, also ja, ich bin sehr müde, wir sind erst 1:30 ins Bett den Tag vorher und war sehr müde. Und dann merke ich schon wieder in mir, irgendwie, ich rechtfertige mich schon wieder selber, dass nicht mein Herz das Problem ist, sondern dass die Umstände schuld sind. Heute früh musste ich mich bei meiner Tochter entschuldigen, weil ich habe gestern Abend was zu ihr gesagt, was eine Lüge war. Ich habe gesagt, du räumst nie was auf für andere. Du denkst immer nur an dich selber, das ist nicht gestimmt. Es hat sie verletzt und sie hat geweint. Was machen wir damit jetzt? Meine Überzeugung ist, wir müssen lernen, echter und öfter unsere Schuld in die Augen zu sehen, aber dabei nicht stehen zu bleiben, sondern umzukehren. Und dieses immer wieder umzukehren, wird uns in unserem Herzen, in dem Zentrum unserer Persönlichkeit, befreien, schöner machen und fröhlicher machen. Und ich habe 3 Prinzipien, wie das geht. Erstens, 3 Schritte. Sei mutig ehrlich. Ist nicht schwer zu verstehen. Sei mutig ehrlich. Ein paar Seiten weiter hinter in diesem Weisheitsbuch, aus dem wir alle Verse jetzt rausnehmen von unserer Predigtserie, da heißt es, wer seine Sünden verheimlicht, wörtlich steht dort, zudeckt, abdeckt, wird keinen Erfolg haben, er wird nicht aufblühen, heißt es dort, sondern ja irgendwie keinen Erfolg haben halt. Ja? Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Erbarmen finden. Umkehr beginnt mit einer radikalen Ehrlichkeit und ich will euch herausfordern. Ehrlichkeit vor mir selber und Ehrlichkeit vor Gott. Das ist ja demütigend und befreiend zugleich. Wir haben so zwei Systeme uns angeeignet, die uns wo uns das eben schwerfällt und uns leichter fällt, es zuzudecken. Wir verdrängen, verstecken unsere Schuld instinktiv vor anderen. Und wir machen das oft automatisch, indem wir lügen. Indem wir übertreiben. Indem wir untertreiben. Indem wir Ausreden finden. Indem wir uns rechtfertigen. Indem wir andere beschuldigen. Und das stresst uns und das raubt uns die Freude und das zerstört Beziehungen und unser Herz bleibt hart. Wir verstecken es aber nicht nur vor anderen, wir verstecken Schuld instinktiv auch vor uns selber. Das ist das zweite System. Wir reden es schön. Ach eben, wie ich gestern, ja, es war so ein anstrengender Tag und die Nacht vorher war so kurz, ja. Oder wir reden es auch schön, indem, ach, ich habe mir ja wenigstens Mühe gegeben, ja. Oder wir spüren das, also genau, oder wir lassen das, oder wir bekennen es, aber lassen das Ding nicht. Und wir merken tief instinktiv, dass in uns was faul ist. Dass mit uns was faul ist. Und dass unsere innere Balance irgendwie auseinanderbringt. Und Psychologen sagen das. Sie stellen diesen Zusammenhang auch fest, dass manche Krankheiten nicht erblich bedingt sind, sondern genau daraus entstehen. Manche Krankheiten können unter diesem versteckten Mantel, dass ich versteck's vor anderen, meine Schuld, und ich versteck's vor mir selber, daraus entstehen manche Angstzustände, manche Essstörungen, manche Überarbeitungswut entsteht daraus, weil wir letztlich nicht bereit sind, unseren Schulden in die Augen zu sehen und echt zu sein. Was ist die Lösung? Mutig, ehrlich zu sein. Echte Umkehr, Buße, ja, ist nichts für Weicheier, ist nichts für Warmduscher. Im Gegenteil, mein Sohn hat mir vorige Woche etwas gebeichtet, er sagt, ich habe hier was zerkloppt im Zimmer, es tut mir leid. Und ich dachte, und ich habe das auch gesagt, stark, dass du das mir ehrlich gesagt hast, dass du es nicht versteckt hast, unter das Bett geschoben hast und so getan hättest und 5 Wochen später hätte ich es gesehen. Das finde ich stark von dir, mit 8 Jahren, dass du ehrlich bist an dieser Stelle, weißt du, es ist okay. Und es ist mir ihm gegenüber wichtiger, dass er ehrlich ist, als wenn, dass er keine Fehler macht. Es ist mutig, du bist ein mutiger Junge, habe ich gesagt. Gut. Vor ein paar Tagen kam jemand zu uns nach Hause und hat gesagt, dass er über die letzten Jahre schlecht über uns als Familie gesprochen hat. Und er hat seine Schuld bekannt. Und wir haben uns so gefreut. Ich fand es so stark und so mutig von diesem jungen Mann zu sagen, es hat mich eigentlich selber zerfressen. Es war falsch, könnt ihr mir verzeihen. Gerne, super, mutig. Es braucht enorme Stärke, eine neue Stärke in diesem Land, um in unserem Leben diese toten Winkel auch anzuvisieren, sich dem eigenen Charakter und den Schwächen der Sünde zu stellen, auch Sünde, Sünde sein zu lassen und es zu sagen. Es braucht richtige Mannhaftigkeit. Jetzt weiß ich dummerweise, dass mir kein Wort für die Frauen aufgefallen bin, also nicht gendergemäß unterwegs heute. Frauenhaftigkeit, keine Ahnung, ihr versteht, was ich meine. Nicht nur die Bibel zu lesen, sondern dass sie uns lesen darf. Gott an sich ranzulassen und zu sagen, es stimmt. So bin ich wirklich. Ich bin weit entfernt davon, einen Charakter zu haben, wie du es dir wünschst. Weit entfernt. Einen Charakter zu haben, Gott, der dich spiegelt, dort, wo ich lebe, weit entfernt. Es braucht Stärke, um ehrlich zuzugeben, dass du vor Gott und Menschen schuldig geworden bist. Das zweite Prinzip, kehre um zu Gott, deinem Zufluchtsort. Und jetzt kommt eine wichtige Frage. Und das ist mir ganz wichtig. Umzukehren bedeutet nicht nur zu sagen, was hast du getan? Wir machen das bei unseren Kindern immer. Sie müssen das lernen. Und ich muss das lernen. Meiner Frau nicht nur zu sagen, Entschuldigung, das war nicht so gemeint. Hey, was heißt das? Das war schon wieder die erste Ausrede. Meine Frau darf sagen, wenn ich mich entschuldige, sorry, das war jetzt nicht konkret. Was hast du denn, für was entschuldigst du dich denn? Sünde ist immer konkret. Und dann muss ich sagen, wie gestern, ich war lieblos. Okay. Puh, und das zu sagen, fällt mir dann richtig schwer, weil es ist konkret. Aber jetzt geht's tiefer. Das ist so die erste Frage, sei mutig, ehrlich, was hast du getan? Die zweite Frage ist, warum hast du es getan? Umkehr bedeutet also nicht nur zuzugeben, was du falsch gemacht hast. Umkehr hat mit einer immens wichtigen Frage zu tun, nämlich der Frage, wer oder was war dein Zufluchtsort? Zu was bist du gepflichtet? Was war dein Fixpunkt? Von was erwartest du Wert und Identität? Und diese tiefere Frage dahinter, warum hast du das getan? Und das ist die Herzensfrage. Nicht nur, was hast du getan, sondern warum hast du das getan? Warum fühle, denke und handle ich so? Und die Antwort ist immer, ich denke, fühle, handle und habe das getan und sage Dinge, weil ich mir davon erhoffe, dass es mir innen drin so ein Fixpunkt, mein Zufluchtsort ist. Echte Umkehr heißt, dass ich unter die Oberfläche schaue und mich frage, warum habe ich schlecht über jemanden geredet, als Beispiel. Und die Antwort ist darauf, weil ich dann automatisch besser über mich selber denken kann. Und das brauche ich, um mich wertvoll zu fühlen. Es ist mein emotionaler Anker, mein Zufluchtsort. Das ist das Warum. Warum habe ich gelogen? Damit ich vor anderen gut dastehe. Damit ich was bekomme, von dem ich glaube, dass ich es unbedingt brauche. Es ist mein Zufluchtsort. Ich brauchte es. Umkehr, und jetzt möchte ich besonders das dir sagen, der du vielleicht kirchlich unterwegs bist oder sagst, ich bin mit Gott unterwegs, ich habe eine Beziehung zu Jesus. Umkehr ist tiefer, als du denkst. Mein Verdacht ist, wenn ich auf mein Leben gucke und die Menschen in meinem Umfeld sehe, dass wir zu oberflächlich mit Schuld umgehen. Umkehr ist tiefer, als du denkst. Im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel, gibt es einen bekannten Vers. Er heißt, für dich ist er vielleicht nicht bekannt, deswegen sage ich ihn ja, Jakobusbrief, Kapitel 4, Vers 8. Da heißt es, naht euch Gott und er naht sich zu euch. Und dann heißt es, zum einen wascht eure Hände, heißt dort, von der Schuld. Wascht eure Hände von eurer Schuld, es klebt Schuld an. Es ist das, was hast du getan. Aber dabei bleibt es nicht stehen. Dann heißt es, reinigt eure Herzen, ihr Zwiespältigen, die auf zwei Seiten unterwegs sind. Wascht eure Hände, was hast du getan? Reinigt eure Herzen, das ist das Motiv. Umkehr ist tiefer, als du denkst. Es geht ins Herz. Echte Umkehr heißt, ich kehre zu Gott, meinem sicheren Zufluchtsort zurück. Ich nahm mich Gott. Ich bekenne, dass er eben nicht mein Zufluchtsort war. Und ich erkenne, dass er mir genau das gibt, was ich dummerweise woanders, einem anderen Zufluchtsort erwartet habe. Was ich dummerweise durch mein Denken und Verhalten woanders gesucht habe. Und je mehr und echter wir umkehren, desto fröhlicher werden wir. Und dann checken wir, Umkehr ist gar keine so zähneknirschende und so eine Selbstgeißelung und so ein auf dem Boden dahinkriechen, ja. Sondern eigentlich Freude darüber, dass wir in Gott wieder neu den einzig sicheren Zufluchtsort finden können, den uns andere Sachen und Systeme und Menschen nicht bieten können. Er ist mein Zufluchtsort. Und damals sind wir beim Letzten. Vertraue auf die unermessliche Güte Gottes. Und hier muss ich nochmal den großen, weisen Theologen vom zweiten Teil der Bibel zitieren, der vor Gott zerbrochen ist, wo er erkannt hat, dass er weit entfernt ist, obwohl er alles weiß und jüdisch aufgewachsen und religiös unterwegs war. Und er bekennt und schreibt, begreifst du nicht? Begreifst du nicht? Begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? Ist ein ganz wichtiges Statement. Es sagt nicht, das Gericht und der Zorn Gottes treiben dich zur Umkehr. Und dann kehrst du um und machst es aber nur halbherzig oder nur aus Angst oder nur aus keine Ahnung was. Was bringt dich zur Umkehr? Gottes Güte. Wie kannst du dir sicher sein, dass Gott dir vergibt, wenn du aufrichtig und ehrlich vor ihm bekennst? Woher kommt die innere Stärke, um diesen Weg zu gehen? Die Antwort steckt hier. Gottes unermessliche Gnade. Und genau das meint Paulus. Die Stärke, um mutig zu bekennen. Die Kraft, um immer wieder in die Beziehung mit Gott, deinem sicheren Zufluchtsort, zurückzukehren. Hast du wirklich nur, wenn das Evangelium, die gute Nachricht davon, dass Gott gut ist, die gute Nachricht davon, dass Gott gnädig ist, dich durchdringt. Dein ganzes Leben, mein ganzes Leben wird nur von dieser echten Umkehr durchpulst, durchzogen, wenn du weißt, dass dich nicht ein angsteinflößender, harter, abweisender und strafender Richter erwartet, vor dem du als Wurm zu Staube kriechen musst, sondern dich erwartet ein liebevoller Papi, der dein sicherer Zufluchtsort ist. Wisst ihr, Umkehr, unser Problem mit der Umkehr kommt nicht nur davon, dass wir wie im Punkt 1 zu leicht, zu klein von unserer Schuld denken. Sie ist schwer und sie wiegt schwerer, als du dir eingestehen kannst. Ja, aber unser Problem mit Umkehr entsteht auch daraus, dass wir nur eine zu kleine Vorstellung davon haben, von Gottes Gnade und seiner großen Liebe zu uns. Nur eine zu geringe. Deshalb brennt uns der Zeitzeuge von Jesus, Johannes, ein und er schreibt, wenn du behauptest, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns vor der Wahrheit. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Jesus Christus, der Sohn Gottes, hat sich für dich und mich geißeln lassen und anspucken und ans Kreuz schlagen lassen, damit du deine Schuld nicht mehr durch Selbstgeißelung tragen musst, sühnen musst. Er hat es getan. Für dich. Und es gibt zu viele Christen in unseren Kirchen und Gemeinden, die das nicht in der Tiefe verstanden haben. Sie geißeln sich immer noch selber und deswegen schieben sie ihre Schuld auch irgendwie weg. Und sie ertragen es nicht und sie sind schlecht. Jesus hat sich geißeln lassen, damit du nicht mehr selber geißeln musst. Er hat die Strafe für deine Sünde getragen, damit du dich ihr ohne Angst ehrlich stellen kannst. Die Strafe ist bezahlt, du kannst dich dem stellen. Und er hat am Kreuz deine Zurückhaltung, die Zurückweisung erduldet, die wir verdient hätten, damit wir nun die ewige Annahme Gottes erleben und spüren können. Jesus hat seinen Zufluchtsort bei seinem Papa im Himmel verlassen, an deiner Stelle, damit du einen Zufluchtsort finden kannst, zu dem du kommen kannst. Und die Chance, wirklich umzukehren, liegt im Evangelium, in der guten Nachricht, dass Gott gut ist. Und dass er alle Voraussetzungen getroffen hat für dich und für mich, dass wir umkehren können. Nun komme ich zum Ende. Der letzte Punkt ist, was mir noch wichtig ist zu sagen, echte Umkehr ist jetzt kein einmaliges Ding, kein einmaliger Akt, den du heute vielleicht etwas verstanden hast und dann dein Leben lang umsetzt. Luther hat mal gesagt, der große Reformator, er sagte mal, Umkehr ist ein Lifestyle. Nee, das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, Umkehr ist eine Disziplin eines täglichen Lebens, ein täglicher Lebensstil. Eine Disziplin eines täglichen Lebensstils. Eine tägliche Übung, die dich am Herzen schöner macht. Eine tägliche Übung. Und ich möchte euch herausfordern, ich sage dann nochmal einen Satz dazu, wenn ich DNS erkläre, möchte dich herausfordern, eine Übung mitzunehmen, die draußen liegt auf dem Infopunkt, wo du genau das tun kannst. Wie kann das zu einem Lebensstil werden, der meine Woche, meinen Tag durchpulst? Und damit sind wir schon bei DNS. Dein nächster Schritt. Was machen wir jetzt damit? Wir wollen jetzt drei Lieder miteinander singen, die diese zwei ganz entfernten Wahrheiten nochmal so verbinden wollen. Auf der einen Seite haben wir gehört, die Schwere der Schuld. Wir werden jetzt ein Lied singen, wo es heißt, wer bin ich? Wer bin ich, dass ich diesem Gott überhaupt nahen kann? Und auf der anderen Seite gehen diese Lieder dann also weit zu sagen, die Schönheit der Umkehr, wie toll ist es, dass Gott, obwohl er mein Herz kennt, sich auf mich einlässt. Und während dieser drei Lieder gibt es eine Aktion. Und die möchte ich jetzt noch erklären. Jemand sagte mal, Die DNS-Folie, genau, die brauchen wir jetzt. Jemand sagte mal, an zwei Orten kann meine Schuld liegen, entweder auf dem Gekreuzigten oder auf dir. Dass du dir diese Frage jetzt in der Stille während dieser Lieder beantwortest, wo liegt deine Schuld? Wo liegt sie? Und du kannst deinen Zettel jetzt wieder nehmen. Auf der Frontseite hast du dieses Motto von diesem Gottesdienst, dass niemand, auch nicht einer, bezahlen kann. Und auf der Rückseite hast du ja jetzt das Stehen, vielleicht Stehen, wo du sagst, das trennt mich von Menschen, das trennt mich von Gott. Und ich möchte dich jetzt herausfordern, dass du deine Schuld mutig bekennst, indem du dieses Zettelchen auch nimmst. Okay, das ist vielleicht hart, du musst es nicht machen, du kannst es machen. Indem du das Zettelchen nimmst, davor gehst, während der Zeit der Lieder an das Kreuz dort gehst, dort sind Reißzwecken, und dass du ganz bewusst sagst, ich nagel das an das Kreuz als Zeichen dafür, es hat jemand anders bezahlt. Es ist jemand anders gegeißelt worden, dass ich nicht mehr mich geißeln muss. Es ist jemand anders gestorben, dass ich dafür nimmer sterben muss. Das kannst du zum ersten Mal machen, dass du deine Schuld bekennst, dass du dort stehst und sagst, Gott, vergib mir. Das kannst du auch machen, wenn du Dinge draufstehen hast, ich möchte das wieder machen. Ich habe es zugedeckt, heute ist es mir bewusst geworden. Dann mach das. Bekenn mutig deine Schuld und nutze diese Herausforderung auch zu gehen und das dort zu machen, stell dich hin und sprich ein Gebet. Wenn nicht, kannst du auch diesen Zettel einfach mitnehmen, kannst es zu Hause machen, in deinem Auto, auf dem Klo. Gott hört überall. Das ist meine Überzeugung, unsere Überzeugung. Und das Zweite ist nochmal, an welchen Menschen bist du schuldig geworden? Und was willst du heute tun? Vielleicht steht ein Name dort. Was willst du tun? Und dann noch was zu diesen Zetteln. Am Infopunkt liegt eine A4-Seite weiß. Da steht oben drüber was mit Disziplin und mit Buße. Ganz konservativ. Es ist eine Hilfe, eine Einladung, dass du dieses Zettelchen mitnimmst, damit Umkehr zu einem Lifestyle wird. Leg ihn dir, bei mir liegt er auch, auf dem Nachttisch. Leg ihn dir irgendwo auf einen Platz, an dem du ihn immer wieder siehst. Und ich lade dich ein, dass du wenigstens einmal in deiner Woche diesen Zettel nimmst, sind vier Punkte drauf, und die mit Gott besprichst. Umkehr als Lebensstil, um dich schöner zu machen. Um dich freier zu machen. Fröhlicher.